Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit Katja Bigalke, herzlich willkommen. Die Präsidentschaftswahl ist ja gerade nicht das vorrangige Thema in den USA. Der vor ein paar Wochen noch als aussichtsreiche demokratische Herausforderer gefeierte Joe Biden, der schafft es dieser Tage kaum noch, seine Themen zu setzen. Derweil erfreut sich Donald Trump auch in der Krise großer Beliebtheitswerte. Und das trotz einiger moralischer Fehltritte auch bei den Evangelikalen.
Ich glaube, Präsident Trump hat 2016 rund 83% der evangelikalen Wählerstimmen bekommen. Und das wird in diesem Jahr wieder genauso sein.
So die Prognosen Tim Wildmans. Er ist Präsident des Radionetzwerkes American Family Association, eine der führenden Organisationen der christlichen Rechten in den USA und quasi Chefeinflüsterer von Donald Trump. Wildman ist ganz offiziell zum Faith Advisor ernannt worden, zum Berater in Glaubensfragen von Präsident Trump. Wie dieses Bündnis mit einem Mann möglich ist, dessen Lebensstil und Politik ja eigentlich nichts Christliches an sich haben. Darum geht es heute und wir beginnen im Süden der USA in Mississippi, da wo Elvis noch lebt, hat Arndt Peltner recherchiert.
Jason Shelton ist der Bürgermeister von Tupelo. Für ihn ist die Kleinstadt das Zentrum der Welt.
Tupelo, we're in northeast Mississippi, a city of right at 40,000 people.
Tupelo liegt im Nordosten von Mississippi, hat ungefähr 40.000 Einwohner und ist weltbekannt als Geburtsort von Elvis Presley. Elvis ist ein wichtiger Teil von Tupelo. Wir sind eine moderne Southern City. Die erste geteerte Straße in den Südstaaten war hier. Und Tupelo wurde als erste Stadt in das Förderprogramm der TVA im Zuge des New Deal-Programmes von Franklin D. Roosevelt aufgenommen. Es passiert hier viel. Wir sind ein Global Player in der Möbelindustrie und wir haben das größte ländliche Hospital in den Vereinigten Staaten.
Jason Shelton ist ein Demokrat, seit vielen Jahren der erste Bürgermeister, der kein Republikaner ist. Er liebt seine Stadt, das wird im Gespräch schnell deutlich. Shelton spricht davon, dass Tupelo gleich mehrmals mit der Auszeichnung All-American City geehrt wurde und alles andere als eine Flyover-Region sei, ein Gebiet, das eigentlich nur überflogen werden sollte. So bezeichnen viele an den Küsten die mittleren Staaten Amerikas, die als konservativ und religiös fundamentalistisch gelten. Religion spielt hier eine wichtige Rolle. Das kann man auch daran erkennen, dass sogar der berühmte Sohn Elvis immer wieder auf seine Gospel-Roots in der kleinen Kirche in Tupelo zurückkam.
The state of Mississippi as a whole is a conservative state.
Mississippi ist ein konservativer Staat, aber Tupelo hat den Ruf, eine progressive Stadt zu sein. Das reicht von der Integration bis hin zur Bürgerbeteiligung. Tupelo hat aber auch an jeder Ecke eine Kirche. Religion spielt eine wichtige Rolle in dieser Community.
Brian Fisher here with today's Life and Liberty Minute. The world is in an all-consuming panic over coronavirus.
Am Rande von Tupelo findet man auch die Headquarters von American Family Association und ihr Radionetzwerk American Family Radio. AFA ist eine der führenden und einflussreichsten Organisationen der christlichen Rechte in den USA. Gegründet 1977 von Don Wildman als Bollwerk gegen die Verlotterung der amerikanischen Gesellschaft und für den Kampf um traditionelle Familienwerte. Was das bedeutet, ist klar. AFA sieht sich selbst an der Spitze der Kämpfer gegen Abtreibung, Gay Rights und Pornografie. Deutlich wird das schon in der Morgenandacht, die jeden Morgen gegen 8 Uhr für alle Mitarbeiter im Gemeinschaftsraum stattfindet. Scriptures to Combat Spiritual Warfare heißt die Überschrift über dem verteilten Blatt Papier mit Zitaten aus der Bibel. Eine Art Anleitung für den spirituellen Krieg, in dem sich AFA an vorderster Front sieht. Tim Wildman, Präsident und Sohn des AFA-Gründers Don Wildman, wurde im letzten Jahr zum Faith Advisor, zum Berater in Glaubensfragen von Präsident Donald Trump, ernannt. Die Position der Organisation ist klar, denn, wie Wildman betont, ohne die Unterstützung der Evangelikalen im Land hätte Trump die Wahlen 2016 nicht gewinnen können.
President Trump could not have won without evangelical Christians voting for him in 16, and he understands that the same will be true in this next election.
Tim Wildman erzählt, dass er im republikanischen Vorwahlkampf 2016 zuerst den texanischen Senator Ted Cruz unterstützt hatte, weil Donald Trump eigentlich nicht einer von ihnen war. Er sei mehrmals geschieden, kein richtiger Konservativer, erst recht kein aufrichtiger Christ. Lange habe er das Leben eines Playboys gelebt. Was ihn, Tim Wildman, schließlich überzeugte, war, dass Trump das versprach, was die Evangelikalen im Land hören wollten.
Gerade in Bezug auf Pro-Life-Richter, also Richter, die gegen Abtreibung sind. Kein anderer republikanischer Kandidat sprach das so offen aus. Trump erklärte auch, er werde dieses Land sicherer machen. Das sprach viele christliche Wähler an und er lud uns ein, Teil seiner Administration zu werden. Das sieht man auch daran, dass er Mike Pence zum Vizepräsidenten machte.
Mike Pence bezeichnet sich selbst als ein Born-Again-Christian, ein wiedergeborener Christ, der die fundamentalistischen Ideen und Forderungen der Evangelikalen weitgehend unterstützt. Seine Nominierung zum Vizepräsidentschaftskandidaten von Donald Trump wurde denn auch im Wahlkampf 2016 lautstark begrüßt. Die American Family Association positionierte sich und zog im Wahlkampf 2016 für Trump in den Kulturkrieg. Und daran hat sich bislang nichts geändert. Auch weil Trump lieferte, was er versprochen hatte. Und diese Unterstützung schlägt sich auch in den Sendungen des eigenen Radionetzwerkes American Family Radio nieder, das auf über 180 Stationen im ganzen Land ausgestrahlt wird.
For all I can see, President Trump has done nothing but good for this nation. Nothing but good. I can't think of a single thing, a major policy initiative.
1991 hat der Gründer und damalige Präsident der American Family Association, Don Wildman, mit dem American Family Radio begonnen. Der Grund war, er wollte damit eine Alternative zu den immer liberaler werdenden Medien im Land bieten.
News Media on Television. Ed Vitagliano ist der Vizepräsident der American Family Association. Der freundliche Mann mit Bart, lächelt viel, ist redegewandt. Man sei nicht parteipolitisch ausgerichtet, verteidigt er das Programm von American Family Radio. Vielmehr berichte AFR viel über Themen der Pro-Life-Bewegung, die Rolle von Familie und Ehe in der Gesellschaft.
When we talk about those issues,
wenn wir über diese Themen reden und auf Gesetzesinitiativen im Kongress hinweisen oder auf Positionen von Kandidaten, dann mag das wie eine politische Bevorzugung aussehen. Aber wir versuchen, über die Themen zu reden und darüber, wie sich Politiker dazu positionieren. Die Gesellschaft und die politischen Parteien sind gespalten. Es gibt diese tiefe Kluft zwischen diesen zwei Gruppen in unserem Land und das befeuert diesen Kulturkrieg. Es scheint nicht mehr möglich zu sein, über Inhalte zu sprechen, ohne dass es danach aussieht, eine Partei zu bevorzugen.
Tim Wildman stimmt dem zu. Offen für eine Partei oder einen Kandidaten trete man nicht ein.
Wir versuchen nicht direkt einen Kandidaten oder eine Partei zu unterstützen, nur weil sie eine bestimmte Partei sind. Zuallererst schauen wir uns an, für was der Kandidat steht. So machen wir das auch mit Mr. Trump und anderen. Ist das, für was sie eintreten, stimmig mit dem, was wir verfolgen, wie Pro-Life, religiöse Freiheit, konservative Richter, die durchaus auch mal gegen die LGBT-Bewegung stimmen, wenn diese ihre Rechte Christen aufzwingen wollen?
German Public Radio. And he's here to interview me in just a little bit about a variety of issues.
Redaktionskonferenz der täglichen Sendung Today's Issues von American Family Radio. Neben Tim Wildman und seinem Sohn sitzen noch zwei weitere Redakteure an dem langen Tisch im kleinen Besprechungsraum. Per Videokonferenz ist ein Gastmoderator aus Kansas City zugeschaltet. An der Wand ein Regal mit Büchern von AFA-Gründer Don Wildman. Daneben ein paar Auszeichnungen und Belobigungen von christlichen Organisationen. Die Atmosphäre ist entspannt. Wildman, der im Morgenprogramm Hauptmoderator ist, erklärt, man solle aufpassen, was man sagt. Der deutsche Journalist würde alles aufnehmen. Die Runde diskutiert die Bankrotterklärung der Pfadfinder bis hin zu Michael Bloombergs Kandidatur. Am Ende bekommt jedes Thema einen christlich-fundamentalistischen Dreh.
Welcome to Today's Issues, offering a Christian response to the issues of the day. Here's your host, Tim Wildman, President of the American Family Association.
Obwohl die American Family Association seit 1977 in Tupelo aktiv ist, fällt sie kaum im Stadtbild auf. Sie mischt sich auch kaum in die Kommunalpolitik ein. Tupelo sei eine Insel im konservativen Mississippi, erklärt Bürgermeister Jason Shelton. Leisha Faulkner stimmt dem zu. Lange hat sie als Journalistin in den Südstaaten gearbeitet. Heute ist sie die Kuratorin des Orrin Dunn Stadtmuseums in Tupelo.
It's progressive. It's more progressive than other cities its size.
Es ist hier progressiver als in anderen Städten des Bundesstaates und ich würde sogar sagen in der gesamten südöstlichen Region. Wir sind die einzige Stadt im Staat, in der die Bürger zugestimmt haben, alle 5 Jahre um 10% die Steuern zu erhöhen, um so nötige Infrastrukturmaßnahmen zu finanzieren.
Einer Steuererhöhung zuzustimmen, ist in dieser Region in der Tat schon progressiv. Leisha Faulkner ist 64 Jahre alt. Sie wuchs in den Südstaaten auf und kam vor etlichen Jahren hierher nach Tupelo. Ganz bewusst wählten sie und ihre Ehefrau diese Kleinstadt aus.
We have something here called the Tupelo Spirit.
Es gibt hier etwas, was wir den Tupelo Spirit nennen. Das ist was Besonderes, das man nicht unbedingt kennt, wenn man hier nicht geboren wurde. Aber deshalb kam ich hierher, um den Rest meines Lebens hier zu verbringen. Die Menschen hier kümmern sich, wie zum Beispiel 2014, als ein Tornado 150 Häuser zerstörte. Und einen oder zwei Tage danach waren da über 1.000 Leute, um ihren Nachbarn zu helfen.
Auch während der Bürgerrechtsbewegung in den 60er Jahren schwappte die Gewalt nie über nach Tupelo, erzählt Leisha Faulkner, die zu den Ereignissen von damals viel recherchiert hat. Tupelo war eine der wenigen Städte im Süden der USA, die positiv auffiel, sagt sie.
Als meine Frau eine Nierentransplantation bekam, kam dieser Mann zu mir, der eigentlich keine Schwulen, Homosexuellen und besonders keine Gay-Ehe mag, und bot mir seine Hilfe an. Tupelo ist einfach etwas anders und deshalb kann ich hier auch leben. Jeder kennt mich, jeder kennt meine Frau, aber ich wurde noch nie ausgeschlossen oder verachtet. Klar, da sind Leute, die sagen, ich stimme mit deiner Entscheidung nicht überein, aber lass uns nicht darüber reden. Du bist ein guter Mensch und deine Frau ist eine wirklich gute Person. Wir lieben euch. Deshalb bin ich auch für sie da. Wenn da ein Baum auf das Haus des Mannes fallen würde, würde ich ihm beim Aufräumen helfen. Genau das mag ich an Tupelo.
Überrascht ist sie nicht, dass ausgerechnet hier in Tupelo mit der American Family Association eine der einflussreichen Organisationen der christlichen Rechte ihren Hauptsitz hat. Auch das sei eben Tupelo, meint sie. Die meisten seien gegen Abtreibung und gegen Gay Marriages. Sie und auch Bürgermeister Jason Shelton wissen, dass AFA und auch AFR hier seien, doch groß auffallen oder sich in die Lokalpolitik einmischen, würden die Evangelikalen nicht. Das bestätigen auch Mitarbeiter des Daily Journal, der großen Tageszeitung in der Region. Statt einem Einzelgespräch mit der Chefredakteurin sitzen bei dem verabredeten Termin noch zwei weitere Journalisten im Besprechungsraum. On the record, ins Mikrofon, wollen sie allerdings nichts zu AFA sagen. Man wisse nie, wie das später ausgelegt würde. Viele der Leser seien auch Hörer der Radioprogramme und Unterstützer der Association. Von daher, danke fürs Kommen, aber lieber nicht.
And now, a warrior for the Word of God and the Constitution of the United States, a Marine Corps veteran.
Zurück in den Headquarters von AFA und AFR. Amerika befinde sich in einem Krieg, einem Kulturkrieg im eigenen Land. Diese Aussage taucht immer wieder auf in den Gesprächen mit Tim Wildman, Ed Vitagliano und all den anderen, die ich hier sprechen konnte.
Wir sind in einem kulturellen Bürgerkrieg. Die andere Seite stellt uns als Fanatiker, als hasserfüllte Personen dar. Und das gibt ihnen das Recht zu fordern, wir sollten verschwinden. Die christliche Schule sollte dicht gemacht werden. Der christliche Radiosender sollte nicht mehr senden. Die Bäckerei, der Blumenladen eines Christen sollte geschlossen werden, weil die nichts mit einer Gay-Hochzeit zu tun haben wollen. Wenn das alles als eine Möglichkeit der Linken gegen uns gesehen wird, dann entsteht auf unserer Seite Panik und wir schlagen zurück, so hart wir können. Und du hast schon Präsident Trump angesprochen. Wenn wir jemanden finden, der für uns kämpft, der sich für Religionsfreiheit einsetzt, dann stehen wir an seiner Seite.
Then we're going to stand with him.
Im Wahlkampfjahr 2020 bedeutet das, dass AFA und AFR sich deutlich positionieren werden, sowohl in ihren Online-Nachrichten als auch in ihren Rundmails und ihrem 24-Stunden-Programm auf über 180 Stationen im ganzen Land. Konservative Kandidaten werden hier ganz direkt unterstützt.
Ich glaube, Präsident Trump hat 2016 rund 83% der evangelikalen Wählerstimmen bekommen. Und das wird in diesem Jahr wieder genauso sein.
Doch egal, ob Donald Trump oder der Kandidat der Demokraten am 3. November die Wahl gewinnen wird, für Tim Waldman und die Evangelikalen in den USA ist eines ganz klar. Sie bleiben und werden weiter für ein christlich-fundamentalistisches Amerika kämpfen.
Uns gibt es seit 1977, schon über 42 Jahre. Wir verschwinden nicht, wir wachsen weiter, bleiben stark und halten an unserer Botschaft fest. Wir sind mehr als nur diese Konflikte mit den Linken über Abtreibung und Rechte von Homosexuellen. Wir helfen den Leuten, der Bibel zu folgen, in Familienfragen und ihrem Alltag. Das alles führt zu einer Stärkung Amerikas. Daran glauben wir. Und wir machen das auf unterschiedlichste Weise, auch wenn man uns immer nur als christliche Kulturkrieger bezeichnet.
Christliche Kulturkrieger in den USA, das ist das Forschungsthema des Historikers Neil Young, der zum Aufstieg der religiösen Rechten auch ein Buch veröffentlicht hat. We Gather Together heißt das. Außerdem ist Neil Young Host des Geschichtspodcasts Past Present. Ich hatte vor der Sendung Gelegenheit, mit ihm zu sprechen und wollte erst mal wissen, wie groß denn diese Gruppe der Evangelikalen im Land eigentlich ist und wie wichtig ihr politischer Einfluss einzuschätzen ist.
Yeah, most pollsters believe that evangelicals represent about 25% of the American population. So one in four
Evangelikale machen schätzungsweise 25% der US-amerikanischen Bevölkerung aus. Sie gelten als größte religiöse Gruppe der USA. Und politisch sind sie seit etwa 40 Jahren die wohl wichtigste Basis der Republikaner. Damit ist ihr politischer Einfluss fast wichtiger als ihr Anteil an der Bevölkerung. Das zeigt, wie wichtig die politisch sind.
But those are both fairly large numbers and represent how important they are politically.
Sie haben jetzt schon gesagt, die bilden die Basis sozusagen der Republikanischen Partei. Aber wie ist denn die Gruppe sonst organisiert? Und sind all diese Organisationen der Evangelikalen auch gleichzeitig immer politisch, also politisch aktiv?
Yeah, it's a good question. I mean, I would say, first of all, it's important to remember that these are religious people, you know, primarily. So
in erster Linie sind Evangelikale ja religiös. Sie sind also in Kirchen organisiert. Aber sie sind auch politisch aktiv. Seit etwa 40 Jahren gibt es eine Menge Organisationen, die in diese Richtung arbeiten. Historisch betrachtet gab es etwa die Moral Majority in den 80er Jahren, dann die Christian Coalition, eine wichtige Organisation der religiösen Rechten. Die gibt es nicht mehr. Aber es gibt noch die Focus on the Family und allgemein konservative Organisationen, die eine evangelikale Klientel und deren Weltsicht bedienen. Religiöse Talkradios, das alles dient dazu, evangelikale Politik zu organisieren. Auch Fox News gehört dazu. Das ist zwar kein explizit evangelikaler Sender, aber er teilt diese Weltsicht und auch hier sind die Evangelikalen die wichtigste Zuschauergruppe. Und wichtige evangelikale Pastoren sind auch oft Gäste bei Fox News.
Major evangelical pastors in the US, they are frequent guests on Fox News.
Wie würden Sie denn diese Weltsicht beschreiben? Also was ist das politische Ziel der Evangelikalen?
First of all, I would also say it's really important to say what we're talking about here are white evangelicals. Not all.
Es ist ganz wichtig zu betonen, dass wir hier von den weißen Evangelikalen sprechen. Nicht alle Evangelikale in den USA sind konservativ. Wenn wir die Afroamerikaner und die Hispanics oder die asiatischen Evangelikalen betrachten, dann sieht das nämlich anders aus. Aber grundsätzlich war es so, dass die weißen Evangelikalen, als die in den frühen 80ern an die Macht kamen, Charakter zurück in die Politik bringen wollten. Leute mit traditionellen religiösen Werten, die wollten, dass bestimmte Themen wieder gesetzt werden. Damals war es, das Schulgebet wieder einzuführen oder die Gesetzgebung zur Gleichberechtigung aus den 70ern zurückzudrehen. Abtreibung ist aber sicher das wichtigste politische Thema der letzten 40 Jahre. Das hat man auch bei der Wahl 2016 gesehen. Trump wurde angesehen als einer, der das Recht auf Abtreibung zurückdrehen wollte. Das glaubten sie. Und da gehört auch das Versprechen dazu, konservative Richter zu nominieren. Und dann gab es auch ein Versprechen, weiße Evangelikale zurück an die Macht zu holen und ihre Themen zu berücksichtigen. Die hatten eben das Gefühl, dass das eine Weile nicht mehr der Fall gewesen war.
Und sie fühlten, dass das etwas war, was wirklich in der amerikanischen Öffentlichkeit wirklich missing hat. For quite some time.
Ja, weil die Evangelikalen, die haben ja zunächst erstmal ganz schön an Einfluss verloren. Wenn man sich jetzt die amerikanische Geschichte anschaut, dann waren sie so in den 1830er Jahren. Das war so die Zeit, wo sie stark an politischem Einfluss gewonnen haben, auch im Rahmen dieser ganzen Prohibitionsbewegung, die dann Anfang des 20. Jahrhunderts große Erfolge zu verzeichnen hatte. Danach ist der politische Einfluss erstmal runtergegangen, nicht wahr?
And you know, historians have really examined this a lot.
Die Meinungen unter Historikern gehen da auseinander in Bezug auf die Rolle der Evangelikalen im 20. Jahrhundert. Es gibt die Meinung, dass die sich ab Mitte des 20. Jahrhunderts von der Gesellschaft abgekehrt haben. Es gab diese Auseinandersetzung darum, ob die darwinsche Wissenschaft an der Schule unterrichtet werden dürfe. Diese Auseinandersetzung haben die Evangelikalen kulturell verloren. Und die These ist, dass sie dann, bis sie Ende der 70er Jahre verschwunden sind, um mit Ronald Reagan dann wieder an Macht zu gewinnen. Andere Historiker, und zu denen zähle auch ich, sagen, klar, die sind ab der Mitte des 20. Jahrhunderts aus der Öffentlichkeit verschwunden, aber die haben angefangen, sich anders zu organisieren, haben alternative Medienhäuser gegründet zum Beispiel, über die sie letztendlich dann auch wieder zurückkehren konnten ins öffentliche Leben. Religiöse Radiosender haben in den 70ern mit dazu beigetragen, dass die Evangelikalen öffentlich wieder wahrgenommen wurden.
That ultimately led to the sort of public prominence that they had in the 1980s and since then.
Aber diese Strukturen wurden ja auch geschaffen, wahrscheinlich weil es eine große Enttäuschung der religiösen Rechten gab, was die Entwicklung der US-amerikanischen Politik anging.
Yes, and you know, the interesting thing is you see that disappointment emerge as early as the 1980s. You know, there's this great sense of triumph when Ronald Reagan is elected in 1980.
Erstmal war da ein Gefühl von Triumph mit dem Sieg Reagans in den frühen 80ern. Die Evangelikalen glaubten, er liefere politisch das, was ihre Themen sind. Abtreibungen verbieten, Schulgebete wieder einführen, Feminismus und Gay Rights zurückzudrängen. Aber dann wurden die ziemlich enttäuscht, weil sie das Gefühl hatten, alles dreht sich nur um Steuerpolitik und nationale Sicherheit und die sozialen Themen bleiben liegen. Das war eine große Enttäuschung in dieser Gruppe, die sich schon als wichtigste Basis der Republikaner, als Graswurzelbewegung der Partei wahrnimmt. Diese Enttäuschung sieht man auch in den George W. Bush-Jahren, obwohl der ja sogar einer von ihnen war. Aber auch da fühlten sie sich marginalisiert. Deswegen war Trump so attraktiv, auch wenn er nicht so aussah wie sie und nicht so redete wie sie. Sie glaubten seinen Versprechen, sie zurück an die Macht zu bringen und ihnen Aufmerksamkeit zu schenken. Das fanden sie attraktiv und so kam diese Hochzeit zustande.
Was something that they found very attractive and that ultimately I think is what made this marriage work.
Aber wie rechtfertigen denn diese doch sehr religiösen Menschen ihre Unterstützung von Trump moralisch? Also der Mann als Person widerspricht allem, woran diese Menschen glauben.
It's the biggest question because Trump is the very person that white evangelicals have warned.
Das ist die größte Frage. Trump ist im Prinzip die Person, vor der weiße Evangelikale immer gewarnt haben. Ein Casinobesitzer mit einem sehr befleckten Lebenslauf, der ist das Gegenteil religiöser Fantasien. Da gab es auch interessante Untersuchungen zu den Wahlen, in denen es auch um den moralischen Charakter des Präsidenten ging. Die Frage war, wie wichtig ist ein integrer Charakter? In 2012 war dieser Wert für weiße Evangelikale der wichtigste. Da lag die Zustimmung bei etwa 80%. 2016 war es der unwichtigste Wert. Da war die Zustimmung irgendwo in den 10er-Werten. Die Evangelikalen haben sich also weit entfernt von der Idee, der Charakter sei wichtig. Was man heute hört, ist zwar, der ist keiner von uns, das ist nicht der Mensch, den wir als Pastor haben wollen, Aber als Präsident brauchen wir einen Kämpfer. Da fragt man sich natürlich schon, was für eine Art Mensch die Evangelikalen in Zukunft bereit sind zu unterstützen.
Ja, man muss sich auch fragen, ob sie so nicht gesellschaftlich auch bei ihren Leuten an Glaubwürdigkeit verlieren. Sie haben ja eben schon die afroamerikanischen Gruppen und die Hispanics in den USA unter den Evangelikalen erwähnt. Sind das sozusagen die Gruppen, die sich dagegen stellen? Es gibt ja offensichtlich auch eine kleinere, aber linke Gruppe unter den Evangelikalen.
Yes, for sure. I mean, there has always been a very small contingency of white evangelical liberals who have.
Es gab immer eine kleine Gruppe liberaler weißer Evangelikaler, die kritisch waren. Interessanter ist es aber, wenn man auf andere evangelikale Gruppen schaut. Die Afroamerikaner zum Beispiel waren immer den Demokraten nahe. Die Hispanics hingegen, die größte demografische Gruppe, sind interessant, weil die kulturell sehr konservativ sind. Aber der Rassismus von Trump, speziell wenn es um Migration geht, hat schon eine Menge dazu beigetragen, in dieser Gruppe Unterstützer zu verlieren. Die Hispanics liegen bei 50-50 in ihrer Unterstützung von Republikanern und Demokraten. Die Republikaner hätten viel mehr Zulauf, wenn jemand anderes an der Macht wäre. Das ist interessant zu sehen, ob sich das noch mal dreht.
A growing strength among Hispanic evangelicals as Republican voters. Trump has really decimated that.
Okay.
And it'll be interesting to see if that, you know, ever recovers.
Es gab ja zuletzt auch einige prominente Evangelikale, die Donald Trump öffentlich ihre Unterstützung entzogen haben. Wie beurteilen Sie das denn? Hat das irgendeinen Effekt?
Well, it's been interesting to watch because there's been like this slow trickle through the years of white evangelical leaders.
Das ist interessant zu beobachten, weil es gab einen langsamen Rückzug über die Jahre von weißen Evangelikalen, die sich distanziert haben von Trump. Die rechtsextremen Ausschreitungen in Charlottesville waren ein Drehpunkt und Trumps Reaktionen darauf, auch was die Mueller-Investigationen zutage förderten, war ein Weckruf. Auch die ewigen Tweets werden als Angriff auf den amerikanischen Anstand empfunden. Zumindest eine kleine Gruppe weißer Evangelikaler empfindet das als unangebracht. Die Antwort der Mehrheit der Evangelikalen auf diese Kritik ist dann aber, diese Leute hätten wohl den Glauben verloren. Die Frage ist nur, von welchem Glauben da die Rede ist, dem religiösen oder dem politischen. Aber da schließt man eben Ränge und dämonisiert die, die Trump in Frage stellen.
Demonization of those who call him into question or who break from him has been interesting to watch.
Eine letzte Frage. Wie wird denn der Umgang mit der Corona-Krise gerade innerhalb dieser Gruppe der religiösen Rechten diskutiert? Da gab es ja auch einige Äußerungen, wo man sich moralisch wundern muss, wie der Präsident mit dieser Krise umgeht. Und es betrifft ja auch das Leben religiöser Gruppen extrem, diese Krise. Also wie ist da die Meinung, wie dieser Präsident mit der Krise umgeht?
Yeah, I think one of the most interesting pieces of data to come out this past week showed that Republicans.
Eines der interessantesten Erhebungsergebnisse war zuletzt, dass weiße Evangelikale Trump mehr vertrauen als den Centers for Disease Control. Das zeigt das große Misstrauen dieser Gruppe gegenüber Institutionen und Autoritäten in den USA. Da gibt es ein Auseinanderdriften von dem, was die Wissenschaft sagt und dem, was Trump behauptet. Was auch aus konservativen Kreisen kam, war, dass die Wirtschaft wichtiger sei als Menschenleben, dass man eventuell die Großeltern opfern müsse. Das kam von einigen Gouverneuren, aber auch von religiösen Persönlichkeiten. Das ist natürlich erschütternd, das aus diesen Kreisen zu hören, die den Schutz menschlichen Lebens sonst immer vorn anstellen, wenn es zum Beispiel um Abtreibung geht. Aber es zeigt, wie sehr sich die Pole verschoben haben, um jemanden wie Trump zu stützen und wie viele religiöse Konservative mittlerweile den Grundpfeilern der amerikanischen Demokratie misstrauen. Und dazu gehören auch die Medien und die wissenschaftliche Expertise, die einst so wichtig waren für die Entwicklung dieses Landes. Das lässt nichts Gutes ahnen für die Zukunft und für die Art, wie dieses Land mit dem Coronavirus umgehen wird.
And so I think, you know, it doesn't portend well for the future and particularly how this nation deals with coronavirus.
Einschätzungen von dem Historiker Neil Young waren das zur Entwicklung der religiösen Rechten unter Donald Trump. Das war die Weltzeit für heute. Morgen geht es in diesem Podcast, den Sie natürlich auch abonnieren können, um den Kampf von einem rumänischen Dorf gegen eine Goldmine. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.